Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute mal wieder eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, nämlich ein Special, und zwar eins, was auch quasi sofort gesendet wird. Es hat auch Gründe, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Es ist ein wunderschöner Sonntagmorgen, die Sonne scheint und es gibt eigentlich nichts Besseres, als so einen Tag mit einer sympathischen Interviewpartnerin zu beginnen. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass ich mal jemand aus dem Schwabenland da habe, nämlich die liebe Elle bzw. Alana Grimminger, die für die Bayerische Bierkönigin zur Wahl steht. Und diese Wahl ist bald, beziehungsweise in 4 Wochen. Und bis morgen könnt ihr auch noch im Online-Voting abstimmen, damit sie auch sicher im Finale dabei ist. Infos dazu gibt's dann bei den Shownotes. So, lange Rede und kein Sinn. Liebe Elle, super, dass du da bist. Vielleicht sagst du mal 2, 3 Worte zu dir selber.
Hallo, servus. Ich bin Elle. Ich liebe Geschichte, ich liebe Bier und bin eigentlich durch die Geschichte auch ans Bier gekommen. Und natürlich auch ganz viel, weil ich hier Stadtführungen und ausländische Studis rumführe, einfach die deutsche Kultur teilen, und das fand ich richtig schön.
Ja, also finde ich auch spannend. Ich muss sagen, die Mischung Geschichte und Bier ist tatsächlich eine erstaunlich interessante und eine erstaunlich lange, muss ich auch sagen. Und eine, die ganz viele Facetten und viele tolle Beispiele eben auch hat. Und zwar in der Vergangenheit wie in der Aktualität und der Moderne. Und da fand ich bei dir zum Beispiel ganz spannend, dass du ja Japanologie studierst. Also das ist ja ungefähr maximal weit entfernt von wo wir jetzt so sind. Warum sucht man sich das aus?
Ich habe es mir ausgesucht. Also ich arbeite ja eigentlich an einer hiesigen Grundschule bei mir. Und ich wollte noch etwas, was mich kognitiv fordert. Und gleichzeitig wollte ich noch einfach mein Hobby noch zusätzlich noch einen Bachelor davon machen, einfach ein Degree jetzt aus meinem Hobby nochmal machen. Und da dachte ich, ich lerne jetzt eh schon Japanisch, seit ich mein Auslandssemester dort hatte. Ich habe viele Freunde dort, und gleichzeitig ist es auch sehr praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel chinesische Schriften haben, dadurch, dass die Schriftzeichen von China übernommen wurden, versteht man viele Sachen, die dort auch geschrieben sind. Und ich mag das einfach, dass es auch eine komplett andere Welt ist, wie du auch gesagt hast. Also die Regeln, die sozialen Umgangsformen, wie man miteinander umgeht. Ich fand das einfach so toll, als ich dort war, einfach mal einen kompletten Szenenwechsel zu haben.
Also das ist genau das, was mir auch die Leute erzählen. Ich selber war leider noch nie da. Also ich hoffe, ich komme demnächst mal hin. Ich bin schon 3-mal eingeladen worden zu dem japanischen Bierwettbewerb, aber ich konnte immer nicht. Aber vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Und die Leute, die da eben, die ich dann getroffen habe, die schon da waren, die sagen, das ist im Grunde wie ein anderer Planet. Also alles funktioniert irgendwie anders. Alle Regeln sind eben anders, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Wieso bist du ausgerechnet dahin für dein Auslandsstudium?
Ich habe mich schon immer für Animes und Mangas interessiert. Sie haben mir auch ganz viel geholfen, als ich damals Französisch in der Schule gelernt habe. Einfach, wenn man wirklich mit einem Medium eine Sprache lernt, die einem selber auch gefällt, dann ist man auch viel bereiter, oder das Hirn selber sieht einen Nutzen darin. Und vor allem faszinieren mich halt die Geschichten, die Moral dahinter und diese, wie wir schon gesagt haben, andere Welt, weil westliche Medien haben oft andere Sachen im Fokus als jetzt zum Beispiel japanische, koreanische und chinesische Medien. Also jetzt weg von der politischen Ebene, jetzt einfach nur vom Storytelling her. Und das fand ich so packend eigentlich schon als Kind.
Nun sind ja diese Schriftzeichen wirklich ganz anders als unsere Buchstaben. Und im Grunde sind die ja aufgebaut irgendwie auch aus Symbolen oder so. Das ist ja an sich schon fast so eine Art Comic. Kann man das leicht lernen oder ist das ein langer Prozess? Und wie erschließt man sich das?
Also, das ist eine schwierige Frage. Also es ist auf jeden Fall ein langer Prozess, wenn es dir keinen Spaß macht, das zu lernen. Jetzt kommt es darauf an, wenn ich jetzt ein Manga, also das heißt jetzt ein Buch mit japanischen beziehungsweise die alten chinesischen Schriftzeichen lese, manchmal muss man sich dann auch vorstellen, dann hat man denn das Interesse, dass man das versteht, was steht denn da drinnen. Gleichzeitig, wenn ich selber jetzt schreibe, dann muss das ja immer akkurat sein und man muss das halt üben. Viel hat mit Übung zu tun. Was ich auch so interessant fand, weil ich ja auch dort in der Schule Deutsch und Englisch unterrichtet habe, also in Japan selber, die Themen wie Legasthenie oder ADHS sind dadurch ein bisschen gedrückter, weil dadurch, dass die dieses, wir nennen das auch jetzt Sichtwortschatz, sagt man dazu, wenn man jetzt im schulischen Bereich ist, der zum Beispiel bei unseren Grundschülern das Wort Hund hat. Hund, die haben das Zeichen für Hund, also Inu. Und die lesen an sich viel, viel schneller und können zum Beispiel dadurch auch später wissenschaftliche Texte viel genauer und besser verstehen, als wir es jetzt mit unserem Alphabet je können. Also selbst Leute, die jetzt nicht aus dem Akademikerbereich sind, dadurch, dass dieser Sichtwortschatz so riesengroß ist, der natürlich auch dann sehr viel Übung fordert, kann man Texte viel schneller und besser verstehen und dann hat man auch irgendwelche Lerneinschränkungen sind dadurch oft nicht gehemmt, weil es einfach viel Fleiß und Übung ist. Und Fleiß und Übung kann man ja eigentlich sagen, da hemmt dich jetzt eigentlich nichts. Also jetzt, wenn du zum Beispiel irgendeinen genetischen Nachteil hast, da kommt es wirklich nur an, bin ich fleißig, übe ich das und dann habe ich auch mein Result. Also es ist halt eher so auf alles ein bisschen even level, dass halt wirklich, wenn man sich anstrengt, kann man das verstehen und dann ist halt auch jeder auf demselben Playing Ground, wie man so schön im Englischen sagt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass es da so ein bisschen ausgeglichener ist.
Kannst du mal beschreiben, wie das japanische Symbol für Bier ausschaut?
Das ist tatsächlich aus dem Deutschen übernommen. Das wird in Katakana geschrieben. Da gibt's so kein Zeichen. Also es gibt bestimmt eins, was jetzt neu eingeführt wird. Das kenne ich aber nicht, weil eigentlich schreibt man es immer nur in den Lehnwörterschriften. Also die haben eine eigene Schrift für Lehnwörter. Also es gibt drei Zeichensysteme auf Japanisch. Du hast einmal Kanji, Hiragana und Katakana. Und alle Lehnwörter sind immer in Katakana.
Okay, aber man sieht dann zum Beispiel, wenn da irgendwo ein Laden ist, wo es Bier gibt, steht dann dieses Symbol irgendwo oben drüber.
Da steht das Symbol für Alkohol oft dran. Also da steht eher Alkohol oder es steht halt in Katakana. Das müsste ich jetzt selber kurz nachschauen, aber eigentlich wird es nie benutzt. Deswegen, also bei Wörtern, die nicht benutzt werden, da kann man kein Kanji.
Na gut, wir haben ja auch genügend Wörter bei uns, die irgendwie nicht oder kaum benutzt werden. Da gehört Bier allerdings nicht dazu, muss man sagen. Apropos, hast du denn dort Bierkultur dann auch kennengelernt, als du da warst?
Ganz viel. Also natürlich auch durch das deutsche Bier. Also ich war da wirklich in einer ganz kleinen Stadt. Und dann hatten sie mein Heimatbier, also Riegele-Bier. Also das ist bei mir auch Schwaben, das kennt jeder Augsburger. Einfach toll. Und das hatten sie dann dort in dieser ganz kleinen Stadt. Und ich war einfach so überrascht, dass es wirklich jetzt mein Heimatsbier in dieser kleinen Stadt in Japan kriegt. Weil einfach der deutsche Bierkult dort ist einfach riesig. Das ist das Erste, was sie generell mit Deutschland verbinden und beziehungsweise dann auch Bayern. Aber dann Bayern ist eigentlich fast schon ein Synonym für Deutschland dort. Und es ist halt einfach schön, weil es eine positive Konnotation hat. Viel mehr Leute interessieren sich auch dort für Biere. Vor allem auch viel mehr junge Frauen als jetzt vielleicht bei uns in Deutschland beziehungsweise Bayern eher. Es hat einfach einen positiven Stellenwert. Also es ist auch ja ganz normal, dass man, das heißt dann Numihodai, und da kriegt man, da zahlt man einen Fixpreis und dann kann man endlos vom Zapf dann Bier trinken.
Wow, das dürfte man bei uns, glaube ich, nicht anbieten.
Absolut nicht.
Spannend. Ich kenne ja auch einige Leute aus Japan, die dort auch Brauereien haben und ich erlebe da so ein bisschen so eine Zweiteilung. Entweder sind es tatsächlich Leute, die sich gerade so um klassische deutsche Bierstile kümmern, also die machen dann viel Weißbier oder eben ja klassisch Helles oder irgendwie so. Oder es sind welche, die dann eben auf diesen, sagen wir mal, Craft-amerikanischen Zug aufgesprungen sind und eben so ein bisschen IPA, Pale Ale und so Zeugs machen. Hast du sowas dann auch erlebt, als du da warst?
Also dort, wo ich war, das war jetzt in Shiga, da sind IPAs nicht so beliebt wie die traditionellen deutschen Biere. In Tokio sind es zum Beispiel viel beliebter. Also generell Tokio ist ja für die Japaner selber auch wie ein ganz anderer Planet, weil man da auch ganz anders selber agiert. Und da sind halt vor allem die Pale Ales viel beliebter, IPAs. Und bei uns gab es eher die traditionelleren Biere, also die dann auch mehr dem klassischen Bild wirklich eines deutschen Bieres entsprechen.
Und die Riegele-Biere im Shop, das finde ich interessant. Also Frank Müller kenne ich ja auch gut, ist ein guter Freund, der war auch bei mir auch schon mal im Biertalk. Und es sind ja auch total spannende Biere, die haben wir auch bei uns in den Biersommelier-Kursen jeweils, die ich selber auch sehr gerne mag. Und du bist mit Riegele groß geworden, kann man das so sagen?
Ja, genau. Jeder Augsburger, der war da schon einmal. Man macht Schulführungen dort. Also das kennt eigentlich jeder, der hier in unserer Stadt groß geworden ist, weil es einfach so die größte und die Hauptbrauereien. Es gibt natürlich auch viele kleinere Brauereien, die ich ja auch in der Zuge meiner Kampagne unterstützt habe. Bei uns auch das Köbi, das Rote Pony, dann Torbräu, was ja auch sehr alt und historisch ist. und dann noch die im Umland, weil mir das einfach wichtig war, dass ich vor allem die in Schwaben auch unterstütze, weil Schwaben meine Heimat ist und bisher halt noch keine Bierkönigin aus Schwaben kam.
Dann wird's Zeit, auf jeden Fall. Wie kam denn überhaupt die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will jetzt bei der Bierkönigin-Nummer mitmachen? Also wie kamst du da drauf? Hast du das irgendwann mal früh in der Schule gesehen oder wie bist du aufmerksam geworden und wie hast du dann für dich irgendwann gesagt, okay, das will ich?
2025, also letztes Jahr, war ich tatsächlich mit meinen Freunden beim Geburtstag von einem meiner besten Freunde und dort habe ich dann die Instagram-Werbung dafür gesehen. Und dann haben auch all meine Freunde gesagt, dass ich halt das eh schon mache, weil ich ja hier die Stadtführung früher mitgemacht habe und halt ja auch die ausländischen Touris und Studis halt rumführe. Und da gehört halt dieses Beer-Tasting immer zu. Also jeder, egal woher er kommt, also ganz natürlich die Amis, die Chinesen, die Koreaner, Japaner, auch die Franzosen und Italiener, die ich rumgeführt habe. Es ist halt überall selbst, also es gehört dazu, wenn ich jetzt eine historische Stadtführung mache, dass man auch dann ein Bier trinkt, vor allem dann halt auch in den Locations. Und da ist auch jeder interessiert dran. Also ich mache das eh schon, dass ich Leute, die diese deutsche beziehungsweise bayerische Bierkultur noch nicht kennen, dafür begeistere. Vor allem, weil das ja in der Stadt eher jetzt gerade nachlässt, dachte ich, dass ich da so der erste Ansprechpartner bin, weil ich halt eben nicht von Dorf komme und da wahrscheinlich auch einen anderen Blickwinkel habe.
Und wenn du da mit den ausländischen Studierenden unterwegs bist, was trinken die am liebsten zuerst? Hast du dann festgestellt, gibt's da Präferenzen irgendwie bei manchen Bieren oder Bierstilen?
Das Ding ist, dass sie mich immer als erstes gefragt haben, was sollen sie trinken? Und dann habe ich ihnen natürlich als erstes immer das klassische Helle empfohlen. Dann ist wahrscheinlich meine Auffassung ein bisschen biased, weil sie als erstes mich nach meiner Empfehlung gefragt haben. Aber ich glaube halt auch sehr viel Weißbier wird auch gerne bei denen getrunken. Ja, helles Weißbier, vor allem halt jetzt Nürnberg die Richtung Rotbier, immer wenn wir dort waren. Also ich glaube, die haben dann nur Rotbier getrunken. Dann in Bamberg, dann Rauchbier, fanden sie auch sehr interessant. Ich bin ja selber, ich liebe selber Rauchbier. Ich bin, glaube ich, eine, entweder liebt man es und man hasst es, aber ich lieb's. Und ich glaube, es ist natürlich auch wieder stadtabhängig, aber durch die Bandbreite hinweg helles und Weizen.
Genau, also meine Stimme hast du gerade eben gewonnen. Aber gut, vielleicht hattest du sie vorher auch schon, aber das war jetzt sehr schön. Rauchbier werden wir vielleicht auch nochmal zusammen verkosten, da freue ich mich schon drauf. Und also da, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, also und wie hast du dann mitbekommen von dieser Wahlnummer und wie hast du dann beschlossen, dass du da teilnehmen willst?
Also es war wirklich auf Instagram und dann habe ich mich dort angemeldet. All meine Freunde haben mich bestärkt. Das war jetzt, da waren wir bei uns in der lokalen Kneipe, die Sackpfeife heißt sie. Und da haben wir uns halt dann, also mich eigentlich angemeldet, haben wir das gemeinsam gemacht. Meine Freunde haben mich ermutigt und dann haben wir es einfach mal gemacht. Und ich selber wusste auch nicht oder dachte nicht, dass ich auch so weit komme, weil ich halt vielleicht nicht dieses klassische Bild widerspiegel und deswegen dachte ich gar nicht, dass ich so weit überhaupt komme. Also freut mich natürlich riesig, dass ich es überhaupt geschafft habe und all diese Erfahrungen jetzt erleben darf und einfach alles mitnehmen darf, was jetzt so geht und einfach auch dieses Bierwissen, was ich jetzt mittlerweile habe und jetzt auch einen ganz anderen Blick aufs Bier habe und generell jetzt auch selber sage, manche anderen Biere, die ich vorher jetzt immer getrunken habe, trinke ich jetzt einfach nicht mehr und trinke jetzt dafür andere eher.
Oh, also das ist ja eine Evolution sozusagen, die man so Stück für Stück hat. Wenn jetzt jemand im Kopf hat, vielleicht sich nächstes oder übernächstes Jahr mal selber bewerben zu wollen, vielleicht kannst du mal ein bisschen uns auf die Reise mitnehmen, was danach dann so passiert. Also du sitzt in der Kneipe und dann macht ihr da einfach mal die Bewerbung und ruft dann am nächsten Tag Dieter Bohlen an oder wie schaut das, was passiert da?
Das wäre natürlich sehr toll. Nein, Spaß. Also die erste Zeit habe ich jetzt nichts gehört und dann irgendwann, die schauen sich ja, glaube ich, auch dein Instagram-Profil an, wer du einfach bist als Mensch. Und dann habe ich, glaube ich, kurz vor Schluss gesagt, ja, sie sind jetzt sozusagen im Recall und dann auf dem Recall dann, da erfahren, dass man jetzt ins Finale kommt. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, aber es war so ein bisschen, es hat ein bisschen länger gebraucht, dass ich wusste, jetzt darf ich da mitmachen. Ich glaube, ich habe die Nachricht zwei Tage vor meinem Geburtstag damals bekommen und es war dann irgendwie auch sehr lustig und ein tolles Geburtstagsgeschenk, dass ich es jetzt auch reingeschafft habe ins Halbfinale oder Viertelfinale.
Ja, und wann bist du dann zum ersten Mal auf die anderen Kandidatinnen getroffen?
In München haben wir uns alle gesehen. Das erste Mal, da standen wir auch alle auf der Bühne. Da wurden wir sechs dann auch ausgewählt und gekürt. Da habe ich tatsächlich die anderen erst getroffen, aber ich habe noch nicht wirklich mit denen interagiert, weil es war einfach auch so, also erstmal überwältigend, dass man es jetzt reingeschafft hat. Dann hatte jeder so seine eigene Zeit auf der Bühne und hat dann selber was erzählt und die anderen waren im Hinterraum. Also man hat halt von den anderen noch nichts gehört, wenn sie halt vor dir dran waren oder in der anderen Gruppe waren.
Und wie erlebt man das überhaupt so? Also sind das dann Leidensgenossinnen, Konkurrentinnen, wie sieht man das?
Ich persönlich empfinde es eigentlich sehr neutral. Natürlich, also ich mache jetzt persönlich nicht sehr viel mit den anderen, einfach weil das auch wahrscheinlich der Distanz geschuldet ist, dass die auch ja wo ganz, ganz anders wohnen. Aber ich sehe es eigentlich ganz neutral. Natürlich, die anderen, die haben natürlich ihre eigenen Ideen und Entwürfe, aber ich finde es eigentlich ganz neutral.
Ist ja auch ein ziemlich unterschiedliches Spektrum, was da so zusammenkommt. Insgesamt finde ich es ja auch immer wieder spannend, dass ja dieses Amt der Bayerischen Bierkönigin in so einem, ja, in so einem Spannungsfeld ist. Also wenn man das jetzt auf der einen Seite sehen will, kann man sagen, das ist eine unglaublich traditionelle Veranstaltung. Da geht es halt ja um klassisches bayerisches Bier, sage ich mal, sehr, sehr bodenständig, sehr traditionell, sehr, ja, klassisch, würde man vielleicht sagen, vielleicht auch von der Zielgruppe her, sagen wir mal, ältere weiße Männer ab 60 plus oder so ungefähr, wenn man es auf der einen Seite sieht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das ist auch eine Chance, also eine Chance, das Bier irgendwie aus dieser Ecke auch ein bisschen rauszuholen und eben zu sagen, nee, es ist eben auch jung und es ist auch weiblich und man kann das auch anders sehen und kann das auch modern sehen und modern darstellen und dann einen Übergang irgendwie auch schaffen. Wie siehst du dich da zwischen diesen beiden Polen? Also oder was motiviert dich da?
Also ich glaube, ich strahle vor allem dieses junge Städter-Studi-Life wahrscheinlich eher aus und dann ganz viele ausländische Studierende, sei es jetzt meine Mutter, die in Kanada lebt und der Rotary Club von meinem Stiefvater dort, die jetzt alle von dieser Wahl mitbekommen, da mitfiebern und generell jetzt auch öfter deutsches Bier trinken. Bis es zu, also der Uni, wo ich selber in Japan war, also das, es ist halt jetzt bekannter, vor allem auch bei unserer Uni Augsburg habe ich jetzt auch verschiedene Sachen ausgehängt. In der LMU habe ich auch noch ganz viel, weil ich jetzt dort Japanologie mache. Es kommt schon einiges zusammen und viel mehr Leute fragen, ja, warum machst du bei sowas mit? Du bist ja nicht so. Oder haben dann Vorstellungen, dass ich jetzt erzkonservativ geworden bin. Und ich finde, vor allem so ein Thema wie Bier sollte eigentlich keiner Partei zugeordnet sein. Das hat ein Recht jeder in Bayern, beziehungsweise jeder Deutsche hat ein Recht drauf, egal welche politische Gesinnung er hat.
Also da, auch dem kann man nur absolut zustimmen. Und für mich ist auch immer wichtig, dass man einfach sagt, okay, es ist ja Bierkultur und das ist halt mehr als einfach nur irgendwie Bier trinken, sondern da gehört halt das gesamte Setting dazu, die Örtlichkeiten, die Geschichte dahinter, die Personen, die Küche, die Rezepte, die Stammtische, alles was halt so in den Wirtschaften, in den Bierkellern überall passiert, mit den Kirchweinen vielleicht dazu, was es eben alles noch so gibt, was man ja auch alles erleben kann, wenn man sich mit der Bierkultur beschäftigt. Und da ist für mich noch so ein zweiter Punkt, mit dem ich mich auch selber viel beschäftige. Heutzutage ist natürlich Alkohol und Alkoholkonsum auch ein wichtiges Thema. Gott sei Dank, muss man sagen. Es wird auch thematisiert und man schaut eben, wie viel ist zu viel und wie geht man überhaupt damit um. Gerade weil du ja auch Lehrerin bist, wie ist da für dich das Spannungsfeld? Also ja, musst du dir da auch Gedanken machen, eben inwieweit du zum Beispiel für einen Alkoholkonsum / Nicht-Alkoholkonsum stehst?
Also eigentlich bin ich ja Bierkönigin und nicht Alkoholkönigin. Also so muss man es eh sehen. Und dass es zu unserer Kultur dazugehört. Und ich sag selber immer, dass man alles für sich selber, also manche Sachen sind natürlich von der Gesundheitsbehörde immer so relativiert, also ja, jetzt hier jetzt nur ein Ei pro Woche oder das. Und ich glaube, Menschen sollten für sich selber auch einstehen, was sie gerne mögen und trinken und können das selber entscheiden. Aber bei mir, also in meinem Regierungsbezirk, gab es da absolut kein Problem als Lehrerin, weil man sieht halt, dass das ich vor allem aus dieser geschichtlichen, kulturellen Aspekt einfach mache, da ich ja auch bei uns beim historischen Lehrstuhl in Augsburg gearbeitet habe und dass jeder sieht, dass ich es von diesem Aspekt mache. Und ich glaube, es ist halt auch wichtiger, das so in diesen Aspekt auch reinzubringen, dass es ja zu unserer Kultur gehört, dass es schade ist, wenn jetzt Brauereien schließen, dass es schade ist. Und es gibt ja auch viele, die jetzt auch sehr gutes alkoholfreies Bier, wo ich wahrscheinlich auch vielen Biersommeliers oder Leute, die da absolut dagegen sind, jetzt ein bisschen Hate kriege. Aber es gibt gute alkoholfreie Biers, man muss sie aber nur finden. Und ich glaube, wenn jeder so für sich einfach mal sich selber an seine eigene Nase packt und da einfach selber so sein Ding macht, finde ich das eigentlich ganz gut. Aber es gab bisher noch kein Problem. Also mich hat noch keiner in meinem Kollegium oder so angesprochen. Nein, die waren eher alle froh und haben mich auch super unterstützt. Und generell, also man sieht halt den kulturellen Aspekt. Und sowas darf auch nicht verloren gehen. Und deswegen finde ich einfach, dass sowas gehört halt einfach jedem. Und wenn man das halt vergisst, dann stirbt das halt aus.
Ja, und es ist vielleicht auch ein Weg, wie man eben den Umgang mit Alkohol erfahren, in Anführungsstrichen erlernen kann, ohne eben zum Beispiel gleich in irgendwelche Exzesse oder Extreme zu verfallen. Und wie gesagt, wir haben ja das alkoholfreie Bier und da bist du ja quasi an der Quelle. Also Riegele macht ja auch hervorragende alkoholfreie Biere. Mein Lieblingsbier ist das Liberis 2 plus 3. Weiß, ob du das kennst?
Meins ist tatsächlich das Simcoe, also von, jetzt wenn wir jetzt nur vom Riegele bleiben.
Wir haben halt die ganzen alkoholfreien Biere eben auch von Riegele zum Beispiel bei uns immer in den Kursen und dann habe ich die einfach öfters.
Ich finde die auch super. Also ich muss sagen, man merkt es nicht, manchmal hat man ja diesen leicht säuerlichen Touch bei den alkoholfreien Bieren. Und ich finde, man sollte auch immer das alkoholfreie Bier dazu probieren, wie das dann auch schmeckt und ob es einen schmeckt. Also ich finde, es ist absolut gut, wenn man halt einfach mal beides probiert. Vor allem ist es ja dann so, wenn ich ein alkoholfreies Bier trinke und dazu wieder ein normales Bier, dann habe ich auch wieder die Hydration drinnen und dann ist es eigentlich nur super.
Genau, und bevor uns tatsächlich irgendjemand auf den Schlips tritt, du darfst gerne auch andere alkoholfreie Biere, die du magst, erwähnen oder sowas. Also wobei es mir immer ganz fern ist, für irgendjemand Werbung zu machen. Die Brauereien wissen das, glaube ich, auch. Dieser Podcast ist bewusst werbefrei, aber natürlich muss man ab und zu Marken nennen, weil es halt einfach auch darum geht. Aber das heißt eben nicht, dass die nicht genannten in irgendeiner Art und Weise weiterhin angestellt sind. Aber falls dir irgendeins wichtig ist, kannst du das gerne jetzt tun. Musst du aber auch nicht.
Dann lasse ich sie zwar außen vor, weil sonst habe ich dann wieder eine Liste.
Okay, nein, kein Problem. Aber das muss einfach an der Stelle mal gesagt sein. Nicht, dass irgendjemand denkt, wir sind da hier irgendwie parteiisch oder so. Okay, jetzt geht's ja weiter. Und also zumindest schaut's momentan gut aus, dass du in die Finalrunde kommst. Da sind dann noch 4 von euch sozusagen an diesem Abend am 21. Mai in München auf der Bühne. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du dich darauf vorbereitest?
Ich arbeite jetzt auch gerade viel mit Biersommeliers, jetzt hoffentlich auch bald mit dir nächsten Monat. Und generell halt viel probieren, dann üben, wie man die Präsentation macht. Wir haben auch Unterlagen bekommen dazu. Also ich versuche einfach mein Bestes zu geben und das halt einfach zu üben. Genau, also natürlich der Riegele, da darf ich oft zum Sommelieren jetzt dann auch dann bald mit dem Frank auch nochmal dazu kommen und dann einfach noch ein bisschen üben, dann mit dir und generell, also die meisten Brauer, bei denen ich war, da haben wir auch immer zusammen geübt und versucht die Tastings, weil oft einfach die Brauer auch selber auch Biersommeliers sind, dann ist das immer ganz praktisch, wenn man zu Besuch ist, dass man da halt auch gleich wieder eine kleine Schulung mitnimmt und das einfach versucht. Also was ich so interessant fand, am Anfang, man kennt den Geschmack und die Nuancen raus, aber man braucht halt dieses Wort, um es zu benennen. Und dann, ach klar, das war jetzt, wo ich letztens bei der Tucher Brauerei war, da habe ich auch gemerkt, oh, das ist irgendein Aroma, das lieb ich drinnen. Und dann war ich so, oh, was ist denn das? Und dann sagt mir der Hermann, ja, Kiwi. Kiwi. Und ich so, ja, klar, eine Kiwi-Note ist da drin. Ja, super. Und sowas ist dann interessant. Und wenn man dann selber in der Lage ist, diese Geruchsnuancen und alles selber zu benennen, also da würde ich auch gerne mal hinkommen.
Und das ist, glaube ich, grundsätzlich kein Problem. Das ist einfach, wie du es auch schon bei der Sprache zum Beispiel gemacht hast, einfach auch eine Frage der Erfahrung und der Übung. Insofern. Und ich glaube, also wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du ja in deiner Zeit, wo du dich jetzt mit dem Thema Bier beschäftigst, auch schon viel, viel dazugelernt und erfahren und dein Wissen komplettiert sozusagen. Gibt's denn in der historischen, in der geschichtlichen Ecke Sachen, wo du sagst, die findest du besonders spannend rund ums Thema Bier oder die haben dich begeistert oder hast du irgendwas Neues dazu erfahren, was spannend ist?
Jetzt nicht explizit, also natürlich habe ich mich sehr ausgetauscht im Bamberg mit dem Brauer dort. Vor allem diese historischen Bierkeller sind ja die absoluten Lieblings Sachen von mir. Also wenn man da drin ist und sieht, dass da in Handarbeit das rausgearbeitet wurde. Und ich habe mich halt auch ganz viel mit Michael damals, also oder immer noch bin ich im regen Kontakt über Biere und die Geschichte dahinter. Und das finde ich so spannend. Also natürlich mit manchen Brauereien oder beziehungsweise mit manchen Brauen verstehe ich mich jetzt super, super gut. Und mit anderen, da liebe ich einfach das Bier. Und ich finde es einfach toll, wie viel ich generell gelernt habe oder den Menschen dahinter, hinter dem Bier. Und also meine lieblingshistorische Schlacht ist ja zum Beispiel die Bierkrawalle von 1844. Da durfte ich jetzt auch bei einem historischen Schauspiel mitmachen. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Natürlich war das natürlich auch wieder ein Fun-Gag, aber ich dachte, ich mache da jetzt einfach mal mit. Das war gestern in München bei der 1. Mai-Demo. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, weil einfach, dass das halt wieder reproduziert wird, so ein wichtiges Event. Da hat mich die Bayern-Marie eingeladen und es war echt lustig und was auch das Bier für Bayern generell alles gebracht hat, also von der Eisenbahn, Kühlungsentwicklung, also wie wichtig das eigentlich war für eigentlich jetzt auch ganz normale Lebensgegebenheiten.
Ja, also nur ganz kurz zur Ergänzung. Michael ist Michael Hahnreich von der Schlenkerler Brauerei. Den hatte ich auch schon im Biertalk. Und auch ein ganz lieber Mensch und toller Brauer natürlich auch. Aber was mich jetzt wirklich auch interessieren würde, die Münchner Bierkrawalle, kannst du uns da noch ein bisschen mehr mitnehmen? Also was passiert da genau? Was muss ich mir da vorstellen? Was hast du da genau gemacht?
Also was ich dort gemacht habe, also ich war sozusagen die Anführungszeichen Prinzessin vom Ludwig dem Ersten, der die Steuern angehoben hat und über 1,5 Kreuzer und dann gab es erstmal Krawalle. Als erstes natürlich die Wirtshäuser haben sich gut dran verdient, natürlich das Königshaus hat gut dran verdient und dann gab es dann die richtigen Krawalle und dann sind Leute auf die Straße gegangen und haben dafür eingestellt, dass Bier wieder bezahlbar ist, dass jeder sich Bier leisten kann, weil das einfach ein Gut ist, was jedem gehört. Und deswegen fand ich das einfach so toll, weil ich glaube, es wird auch vergessen, was man für einen Kampfgeist hatte und wie man einfach zusammengekommen ist und es wirklich erreicht hat, dass dann der König das Dekret einfach für null und nichtig erklären musste, damit man hier wieder, dass sich jeder Bier leisten kann. Dass jeder einfach wirklich in den Genuss kommt, weil es einfach ein Recht sein sollte und es sollte nicht unerschwinglich sein.
Eigentlich wäre das ja auch ein toller Stoff für Mangas, solche Bierkriege und Bierkrawalle und sowas oder für Comics im Allgemeinen, sage ich mal so rum. Aber gibt es denn Mangas zum Thema Bier in irgendeiner Form?
Es gibt eine historische Manga-Reihe, die lese ich super gerne. Die sind eigentlich viel interessanter und besser aufgebaut als manche unserer Geschichtsbücher. Das sind eigentlich wirklich historische Gegebenheiten, die wirklich gut aufgebaut sind und recherchiert und dann lesen freiwillig, beschäftigen sich dann Teenager mit verschiedenen Teilen der japanischen oder europäischen Geschichte. Und das finde ich eigentlich sehr gut und da wird, glaube ich, ganz kurz einmal die Bierkrawalle angesprochen, aber nicht die hier in Bayern, sondern die in Frankfurt.
Oh ja, na gut, aber immerhin. Und weißt du zufällig, nur weil man mir gerade so in den Sinn kommt, ob's moderne Mangas irgendwie gibt, die irgendwie sich mit Craft Beer oder mit irgend sowas beschäftigen, was in den letzten Jahrzehnten so rund um Bier passiert ist?
Also es gibt einen kleinen, aber der beschäftigt sich nicht generell mit Craft Beer, sondern eher mit einem jungen Mann, der eine alte Brauerei übernimmt von seinem Vater. Jetzt weiß ich nur nicht, wie der heißt.
Das ist nicht so schlimm, weil wahrscheinlich ist es ja eh ein Name, der uns nicht so viel sagt, oder?
Ja, genau, weil es ein ganz kleiner Indie-Manga ist. Also sowas, das liest man einfach so ein Feel-Good, nennt man das einfach, dass man sich gut fühlt, wo halt irgendjemand was produziert und dann was schafft. Also es soll einfach junge Menschen auch motivieren, selber ein Geschäft zu machen oder irgendwas aufzubauen für sich und wo sie halt was schaffen können.
Jo, also was mich wirklich begeistert, ist auch, dass du einfach diese internationale Ausrichtung hast. Also wir haben ja von Anfang an schon damit angefangen und damit eben, glaube ich, auch einen anderen Blickwinkel nochmal ein bisschen mit reinbringen kannst oder auch für Leute, die einen anderen Blickwinkel haben, dadurch auch eben besser bist, denen das dann entsprechend zu vermitteln, weil du eben weißt, woher die kommen. Was mich noch interessieren würde, du hast ja gesagt, du hast auch diesen kanadischen Teil. Also wahrscheinlich hast du auch viele schöne Stimmen aus Kanada bekommen für das Voting, fände ich ja ziemlich cool. Wo in Kanada ist das? Warst du da schon mal und hast du da auch schon mal in die Bierkultur reingeschnuppert?
Also ich war sehr, sehr häufig, also ich bin, schaue, dass ich meine Mutter, weil sie lebt ja jetzt auch wieder dort und meine Großeltern halt dort immer besucht habe. Wir kommen aus Victoria, das ist eine Insel, die ist ungefähr ein bisschen größer als Bayern, aber kleine Insel neben also Vancouver sagt wahrscheinlich viel mehr Leuten was. Und da gibt es natürlich auch, also natürlich auch deutsche Brauereien von deutschen Ausliedern damals und ganz viel natürlich auch englisches Craft Beer, dann auch ganz viel, also es ist ganz unterschiedlich. Bei uns auf der Insel werden natürlich eher so die herberen bevorzugt und cremigere Biere. Und auf dem Festland sehen wir wieder die leichteren, also eher so die Pilzrichtung. Das ist halt auch wieder interessant. Also ich finde auch die Bierkultur ist ja auch jetzt wieder gestiegen, vor allem, weil eigentlich jetzt viele Leute einfach Startups machen und da halt dann zum Beispiel auch viele Partys bewerben. Also ich weiß auch, dass von meiner Stiefschwester, einer der Freunde, der hat einen Keg-Service. Also Keg muss ich nicht erzählen oder erklären, oder? Okay. Also und der bringt zu verschiedenen Geburtstagspartys oder so oder generell zu Feierlichkeiten verschiedene Arten Keks mit, dass Leute wie so ein Bier sommelieren, aber so auf cool und jung gemacht. Also dass es halt viele Leute unterschiedliche Biere probieren. Und das ist jetzt auch ein super Geschäftsmodell für die. Also ich glaube, es kommt halt jetzt auch wieder, jetzt natürlich nach Covid, dass halt jeder einfach mehr Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und einfach wieder in der Kultur einfach jetzt wieder Bier oder generell rausgehen. Vor allem bei denen ist es ja aber auch so, dass man ja wieder zum Beispiel bei uns am Strand darf man ja nicht Bier trinken, wenn es jetzt nicht so in einer Flasche oder so ist. Also man hat dieses Typische, dass man es verstecken muss, dass es nicht gezeigt werden darf und nur in bestimmten Abschnitten, wo man halt Alkohol trinken darf. Das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Und da wollen halt sich auch voll viele junge Menschen dafür einsetzen, dass halt man überall so ein bisschen wie in Europa überall was trinken darf.
Ja, also auf jeden Fall eine ganz spannende Ecke, die Westküste. Also ich bin leider bisher nur mal in Vancouver gelandet, um dann nach Süden, also nach Seattle und ins Yakima Valley weiterzufahren. Deswegen habe ich da jetzt an die Stadt selber keine Erinnerungen, schade eigentlich. Vielleicht beim nächsten Mal, ist bestimmt schön. Aber eine Freundin von mir war während der Schulzeit mal ein Jahr auf Victoria Island, witzigerweise. Und die hat mir immer vorgeschwärmt, wie schön das da ist. Also wie bunt und wie viele Blumen und wie die Natur einfach großartig da ist und beeindruckend auch ist. Und die schwärmt heute noch davon, also 20 Jahre später. Das ist so, oder?
Absolut. Also die Natur und auch, also wirklich, du hast in jeder Stadt, überall sind Blumentöpfe, überall, jede Stadt hat dann seine eigenen Blumentöpfe, dass man weiß, ah ja, das ist die Stadt. Oder zum Beispiel Victoria Island wird auch sehr, sehr oft für Hallmark-Movies, das sind diese Romanzen, diese typischen amerikanischen Romanzen, die werden halt dort gefilmt, weil es halt dann diese schönen kleinen Städte sind und natürlich, weil man in Kanada günstiger drehen kann als in Amerika selber. Und es ist halt einfach wunderschön, die Natur. Da gibt's auch ganz viele kleine Mini-Brauereien bei uns auf der Insel und dadurch, dass die Insel teilweise wärmer ist als Deutschland, ist es eigentlich auch eine der besten Lebensqualitäten. Man denkt ja immer gleich Kanada, super kalt, nur meterweise Schnee, aber bei uns auf der Insel kommt es auch sehr selten vor, dass es tatsächlich mal schneit. Also das ist echt sehr gemäßigtes Wetter.
Ja, also da machst du mir jetzt richtig Lust, doch nach Möglichkeit mal dahin in Anführungsstrichen zurückzukehren oder mal dahin zu fahren. Also auf jeden Fall spannend. Und wir sind auch ein bisschen bei dem Thema jetzt, egal wie das so weitergeht, also glaubst du, dass Bier weiterhin eine Rolle in deinem Leben spielen wird?
Also ich glaube auf jeden Fall. Also wir haben ja auch vom ESN, das ist das International, sozusagen, wo wir die betreuen, haben wir immer einen Stammtisch. Dann bei uns im Volleyball haben wir auch einen Stammtisch. Und ich glaube halt vor allem diese Stammtischkultur kommt ja jetzt auch wieder bei verschiedenen Menschen. Also es gibt ja von queeren Stammtischen, von Sportler-Stammtischen und das kommt halt alles wieder ein bisschen mehr. Und ich glaube natürlich, das wird auf jeden Fall immer noch eine Riesenrolle in meinem Leben spielen. Also es wäre jetzt auch ein bisschen heuchlerisch, wenn es das nicht so wäre, finde ich. Weil ich jetzt einfach mehr so gepackt bin davon, von den Nuancen und das halt wirklich. Also ich jetzt auch der Überzeugung bin, es gibt wirklich ein Bier für jeden Menschen, was ihm auch wirklich schmecken würde. Und vor allem dieses, wie sehr ich gelernt habe, dass der Geschmack des Bieres, wenn man den jetzt nur aus der Flasche trinkt, im Vergleich zu, wenn wir ihn aus dem Sommelierglas trinken oder generell aus dem Glas, wie viel besser das schmeckt. Und wenn Leute das mehr ausprobieren oder man halt auch mehr Kurse mit Essen macht zur Verköstigung, mehr so dieses Wein-Image machen würde, dann würden auch viel mehr Menschen das also probieren wollen.
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Und das war auch eine gute Abschlusswahlkampfrede, sage ich mal. Also Leute da draußen, helft der Alana noch schnell, dass sie ihre Stimmen auf jeden Fall bekommt für das Voting, dass sie ins Finale kommt. Und vielleicht noch letzte Frage meinerseits. Hast du denn, wenn du den Wunsch frei hättest, was dein erster Termin ist, wenn du gewählt wirst als bayerische Bierkönigin? Was würdest du da gerne als ersten Termin machen?
Am meisten freue ich mich einfach wirklich auf die Kutschfahrt beim Oktoberfest, weil ich dann meinen Sissi-Moment habe, wie ich gesagt, ja, historisch sehr liebe. Deswegen freue ich mich am meisten darauf. Und so ein Event zu sagen, finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich finde, ich plane das auch nicht alles so sehr. Ich lasse alles auf mich zukommen und danach kann ich sagen, was ist denn da das Allerbeste oder was hat am meisten Spaß gemacht. Also ich lasse alles auf mich zukommen.
Okay, wunderbar. Dann, wie gesagt, bleibt mir nur die Daumen zu drücken und dann sehen wir uns da sicherlich in den nächsten Wochen und spätestens dann am Wahlabend und da sind wir sehr gespannt und vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich engagierst, dass du das überhaupt machst und dass du es auch, wie gut du das machst. Also großartig, Hut ab, viel Respekt.
Danke.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.